Und hier ist die Redaktion Kulturpalast im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und ich begrüße herzlich hier im Studio Christian Schultheiß.
Hallo.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie waren vor 3 Jahren das letzte Mal da, damals mit dem Debütroman Wense. Da haben wir den Roman vorgestellt. Heute sind Sie jetzt aber als Hörspielautor, Hörspielproduzent oder wie soll ich Sie nennen?
Ja, ist schon richtig. Hörspielmacher.
Hörspielmacher, okay. Schönes deutsches Wort, ein Hörspielmacher. Da und wollen uns Ihre Hörspiele, Ihre Hörspielexperimente vorstellen. Ich bin schon ganz gespannt drauf. Eins habe ich ja mal schon hier gesendet, das war der Off-Naut, den werden wir nachher auch wieder hören. Um Sie vorzustellen, habe ich natürlich die Internetseite aufgemacht, wie man das heutzutage so macht. Und da findet man den Herrn Christian Schultheiß sitzen auf einem Sofa in einem 50er-Jahre-Ambiente, oder?
Ach Gott, das war, um ehrlich zu sein, in einem Hotel, weil die Fotografin ursprünglich in meine Wohnung wollte, um da ein Porträtfoto zu machen. Und ich habe gesagt, nee, keine Lust. Und dann meinte sie, ja, dann kommen Sie doch in das Hotel, in dem ich gerade bin. Nur wusste ich nicht, dass sie damals noch in Berlin in so einem, sagen wir mal, Literatur-Kitsch-Hotel abgestiegen ist, wo es zum Beispiel ein Goethe-Zimmer gab. Und sie war im Goethe-Zimmer.
Ah, deshalb hängt Goethe an der Wand.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wenn dann irgendwas einigermaßen Ironisches. Und dann haben wir die Kissen vom Sofa runtergeschmissen. Ich habe mich aufs Sofa gesetzt und war ganz hinten und sah aus wie so ein Knirps mit zu kurzen Beinen und hatte noch meinen Hut auf. Ja. Und dann habe ich im Hintergrund, hing Goethe an der Wand auf seinen Kanapee geflözt. Und der trägt ja auch so Strümpfe, lange Strümpfe. Mhm. Und dann dachte ich mir, jetzt ziehe ich auch noch meinen Strumpf über die Hose und so ist dann dieses Bild entstanden.
Sie sind in Gelnhausen geboren und hier steht lebhaft, nicht wohnhaft, sondern lebhaft in Stuttgart. Also Sie leben jetzt in Stuttgart und haben schon einige Preise, gerade auch für den Wense, bekommen. Kann man alles nachlesen auf der Seite auf der Seite Schultheiß mit EISZ.de, da kann man alles Nähere zu meinem heutigen Studiogast hören. So, jetzt ist eigentlich Ihre Bühne. Sie können erzählen, wie Sie überhaupt zum Hörspielmachen gekommen sind oder wie fangen Sie sowas an? Sie haben ja eine Veranstaltung gemacht damals, gell?
Genau, ich habe vor kurzem zum ersten Mal einen Hörspielabend gemacht, bei dem ich meine ganzen sogenannten Hörpillen, die sich so über die Jahre angehäuft haben, vorgestellt habe. Das wollte ich schon lange mal machen, hatte aber nie wirklich Gelegenheit dazu und hatte auch Angst, dass das schlichtweg nicht funktioniert vor Publikum. Und dann ging es aber doch. Und ich würde jetzt genauso anfangen wie an diesem Abend, nämlich damit, dass ich am Anfang, also für mich waren Hörspiele am Anfang wie für die allermeisten Kinderhörspiele, Benjamin Blümchen, die 3 Fragezeichen und dann später vielleicht mal ein Radiokrimi. Aber damit hat mein Hörspielhorizont eigentlich auch schon wieder aufgehört. Also Interesse für Hörspiel war da, aber jetzt nicht das Bedürfnis, selbst Hörspiele zu machen, eigentlich gar nicht. Und als ich dann mein Studium angefangen habe, so ein künstlerisches Studium in Leipzig, an der Uni Leipzig, gibt es ein Institut, das heißt Literaturinstitut Leipzig, und dort kann man literarisches Schreiben studieren. Also ein Studiengang für, wie ich immer sage, möchte gern Schriftsteller.
Autorinnen-Schmiede.
Ja, Schmiede, ich sag möchte, ja. Ich sage lieber Studiengang für möchte gern Autorin. Und dort gab es ganz zufällig, als ich angefangen habe, auch ein Hörspielseminar. Und das hat mich grundsätzlich interessiert. Und dachte ich mir, am Ende werde ich wissen, wie man Hörspiele schreibt. Meine Vorstellung vom Hörspielschreiben war natürlich, da schreibt jemand irgendein Skript. Dann gibt es Sprecher. Das Ganze wird inszeniert. Ein bisschen Klang dazu passend. Ein bisschen Musik. Und fertig ist das Ganze. Und als wir dann mit dem Dozenten so in die Geschichte des Hörspiels hinabgestiegen sind, habe ich gemerkt, ja, das stimmt zum Teil, aber eben auch nicht. Es gibt so viel anderes, bis hin zu Hörspielen, wo gar keine Sprache mehr vorkommt, Klangkunsthörspiele. Mhm. Und damit hatte ich am Anfang so ein bisschen zu kämpfen, weil ich weiß noch, er hat ein Hörspiel vorgestellt, da hieß es im Ankündigungstext, es sei ein akustisches Denkmal oder ein akustisches Abbild des Frankfurter Fernsehturms. Da dachte ich, nee. Und es klang auch wie Kraut und Rüben. Aber es gab auch andere Klangkunststücke, die mich dann wiederum schwer begeistert haben. Nämlich zum Beispiel eins über knackendes Eis. Da hört man 40 Minuten lang oder so einfach nur Klänge angeblich aus dem Eis, aus der Arktis. schmelzende Gletscher. Ob das dann wirklich die Klänge, die Originalklänge von dort waren, weiß nur der Macher selbst. Aber ich saß wirklich da und habe mir das angehört und dachte, das ist so gut komponiert und klingt so hervorragend. Das ist wie ein gutes Musikstück und ich habe mich nicht gelangweilt.
Mhm. Ich hätte es jetzt als sehr meditativ.
Ja, genau. Ja, war es auch. Ein bisschen auch unheimlich und ja. Und ich habe mir zu der Zeit dann auch mal ein eigenes Aufnahmegerät geholt, so ein Minidisc-Player, weil mit denen eben auch rumhantiert wurde an der Uni. Und dazu passend so ganz kleine Mikrofone, die man eigentlich in die Ohren steckt, so Originalkopfmikrofone. Auch etwas, das ich vorher gar nicht gekannt habe. Also wirklich Mikrofone sind das, für alle, die das nicht kennen, die sehen aus wie kleine Kopfhörer. Im Grunde von außen sieht man gar nicht sofort, dass es Mikrofone sind. Und mit denen war ich dann zu Hause und habe ja, so in den Alltag hineingelauscht, was könnte man denn aufnehmen. Und bei uns in der WG haben die Türen ganz hervorragend geknarrt. Dann habe ich angefangen, dann die Tür zu bewegen. In der einen Hand die Klinke, in der anderen Hand diese kleinen Mikrofone, die ich an den Kabeln gehalten habe. Und habe ja, die Tür knattern lassen und quietschen lassen und habe versucht, da das Beste rauszuholen. Und am Ende habe ich mich hingesetzt und habe den ganzen Kram zusammengeschnitten. Ich hatte so ein bisschen Schnitterfahrung aus einem Praktikum beim Radio. Dort hatte ich aber eigentlich nur Werbung zusammengeschnitten und da saß ich jetzt und habe ja, das Knattern verdoppelt, vervierfacht, sodass es klang, als ob dort mehrere Türen wären. Und irgendwann klang es so, als ob die Türen knatternd miteinander kommunizieren würden. Und irgendwann klang es so, als ob sie musizieren würden. Und ich hatte sogar Rhythmen. Und da dachte ich mir so, das ist jetzt meine quasi Klangkunst-Parodie. Am Ende habe ich die Tür zugeschmissen und geschnauft. Und in das Stück könnten wir jetzt mal reinhören, mein allererstes.
Aber ja.
Das habe ich Doorsteps genannt. Da wäre noch was gekommen.
Oh. Ja. Ach, das tut mir jetzt leid.
Na,
ich dachte,
war,
da kommt nichts mehr.
Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe noch versucht, es zuzuflüstern, aber wenn man die Kopfhörer trägt, hört man
da
das nicht.
Da höre ich das Flüstern nicht, ja. Also muss man sich dann auf Ihrer Seite nochmal anhören?
Kann man auch nochmal anhören, wenn man doch das letzte Knarren noch hören will, ja.
Okay. Aber das heißt Zugang zum Hörspiel über Geräusche und nicht über Geschichten.
Ja, und das habe ich erst mit der Zeit gelernt, dass das mehr mein Ding ist. Denn am Anfang dachte ich noch in diesem Seminar, also wir hatten auch die Möglichkeit dort in einem Tonstudio mit Laiensprechern ein eigenes Hörspiel zu inszenieren. Und ich hatte irgend so eine Kurzgeschichte zur Hand, die ich mal geschrieben habe über ein Ehepaar, das einen Toten im Nachbarsgarten entdeckt. Und die unterhalten sich auf ihrem Balkon. Und ich dachte, das sei perfekt, weil es ja fast nur aus Dialogen bestand, als Manuskript für ein Hörspiel. Und dann habe ich das zum Teil inszeniert und mittendrin habe ich es abgebrochen, weil ich selbst keinen Bock mehr darauf hatte. Und das hing damit zusammen, dass ich eben vorher erfahren habe, was in der Geschichte des Hörspiels schon so alles gemacht wurde. Und das war, was ich da machen wollte, das war irgendwie auf, gut, es ging um eine Leiche, aber es war trotzdem von der Machart her so auf Benjamin Blümchen-Niveau. Mhm. Und es hat keinen Spaß gemacht. Mhm. Und das mit den Türen zu Hause, ich hätte gar nicht gedacht, dass das klappt. Was macht man dann übrigens damit? Ja, dann hat man irgendwas gemacht, eine Minute lang. Was macht man damit? Und ich hatte damals das Glück, dass ich auf der Internetseite vom Deutschlandfunk gesehen habe, dass es eine Sendung gibt, wo man auch als freier Macher ganz kleine Sachen einreichen kann. Und dann habe ich das probiert und sie haben es genommen. Und das war natürlich für mich Jackpot. Das war natürlich super.
Eine Anerkennung, ja.
Da war ich angefixt, sagen wir so.
Und ehrlich, mit Minidisc geschnitten, also wir haben ja eine Zeit lang
drum. Mit der Minidisc nicht aufgenommen, aber dann überspielt als Datei und dann habe ich diese Datei bearbeitet. So. Ja,
drum, weil also das könnte man theoretisch, aber das war eine Fitzelei.
Achso, mit Band?
Mit Minidisc konnte man ja auch. Konnte man ja.
Achso, das kenne ich gar nicht. Das klingt so.
Aber das war furchtbar fitzelig. Also. Wir haben eine Zeit lang auch damit gearbeitet. Ich glaube, man kann sogar noch welche abspielen hier, aber das macht eigentlich niemand mehr.
Aber gerade dieses rumgebasteltes, rumgeschneide, das Spiel mit dem Material, das ist für mich Hörspiel machen. Mhm. Dabei auf Ideen kommen. Was aufnehmen, dann vielleicht den Klang verändern oder eben auch nicht verändern, sondern einfach nur schauen, was passiert, wenn ich die Dinge zusammenmische. Oder auf eine Idee kommen, nachdem man über mehrere Wochen oder Monate oder sogar Jahre lang hinweg Klänge gesammelt hat. Mhm. Und plötzlich merkt man, das und das würde gut zusammenpassen, da könnte ich was machen.
Wobei letztendlich erzählt ja auch das eine kleine Geschichte.
Ja, das schon. Das schon. Ich habe ja gar nichts gegen das Geschichten erzählen, aber eben der Grundimpuls ist ein anderer. Ja. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze, mir eine Geschichte ausdenke und die dann umgesetzt sehen will oder selbst umsetze, sondern ja, es geht von einem Klang aus oder es geht von der Stimme aus. Zum Beispiel habe ich mal, als ich in München ein Volontariat gemacht habe, eine Baustelle aufgenommen, auch mit meinem kleinen Aufnahmegerät, das ich damals dabei hatte. Und viel, viel später, ich glaube 2 Jahre später oder so, saß ich ganz woanders und hatte abends nichts zu tun und habe mir diese alte Aufnahme angehört und dachte, das klingt, als ob dort Bienen wären, als würden Bienen summen. Und plötzlich hatte ich eine Idee und ich wusste, entweder du machst das jetzt sofort, du machst dir ein paar Stichpunkte, dann sprichst du das ein, ansonsten machst du das nie. Und da ist dann das Stück Stampferhonig draus geworden. Das ist jetzt hier unser drittes eigentlich auf der Liste, aber springen wir doch mal zu diesem.
Okay, dann hören wir jetzt Stampferhonig.
Genau.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich befinde mich hier gerade in Oberörtlingen bei der sogenannten Honigstampferei, in welcher der, muss man doch zugeben, weitestgehend unbekannte Stampferhonig hergestellt wird, in einem, wie ich mir sagen lassen habe, sehr aufwendigen, aber auch äußerst imposanten Verfahren, von dem wir jetzt im Hintergrund, glaube ich, bereits etwas hören. Ja, wir hören es jetzt schon im Hintergrund. Es klingt ein wenig so, als ob sich ein Riese mit mächtigen, stampfenden Schritten nähern würde. Und Sie werden lachen. Das, was wir hier sehen, ist dem nicht ganz unähnlich. Sie müssen sich vorstellen, ein 200 Quadratmeter Areal, aus dem zwei riesige, wirklich riesige Metallbeine emporschießen. Oder besser gesagt, eine riesige Metallhose steht da, deren Beine sich bewegen und, Sie ahnen es schon, stampfen. Ich muss zugeben, all das ist recht schwierig zu beschreiben, außergewöhnlich, aber äußerst schwierig zu beschreiben. Meine Damen und Herren, ich werde mein Bestes geben. Um die Stampfbeine herumstehen nun, wuseln nun, um die 30 Vermummten. Es handelt sich dabei um Imker in der bekannten Sicherheitskleidung. Sie kennen das bestimmt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wobei diese hier allerdings schwarz sind und mich persönlich eher an Burkas erinnern. An der Stelle möchte ich auch noch erwähnen, falls Sie mich jetzt etwas dumpf hören, liegt das daran, dass ich selbst auch eine solche Bienenburka trage, zur eigenen Sicherheit, zum eigenen Schutz. Und das soll auch noch angemerkt sein, das Mikrofon trägt keine Sicherheitskleidung. Sollten Sie also zwischendurch ein mächtiges Brummen und Krabbeln hören, wissen Sie warum. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon, jetzt habe ich eigentlich schon einen kleinen Sprung gemacht. Was Sie nicht sehen können, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, dass sich aus den Löchern der Riesenmetallhose nun schon einige Bienenschwärme herausbegeben. Denn man hat mir erklärt, die Metallhose dient nicht nur als Stampfautomat, sondern ist gleichsam auch das Bienennest. Und deren Bewohner werden jetzt natürlich mächtig durchgeschüttelt und kommen wenig begeistert aus ihrer Behausung heraus. Ich muss zugeben, das ist recht eindrucksvoll zu sehen, wie hier diese Armadas von Bienen um die Riesenbeine herumschwirren und auch um die Imker, die nun ebenfalls mächtig in Aufregung sind, denn die haben dort unten ganze Arbeit zu leisten. Ich versuche das zu beschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Dort unten an den Hosenbeinen fallen nun, ja, ich würde sagen, Bestandteile des Nests, ganze Brocken von Waben heraus, die die Imker nun mit Hilfe besenartiger Gerätschaften unter die stampfenden Riesenfüße kehren. Man kann jetzt auch schon schön sehen, wie sich unter den Sohlen, unter den sich hebenden Sohlen der Honig in die Länge zieht. Denn selbstverständlich sind die Wabenbrocken voll davon. Voll von diesem kostbaren Gut, das, wenn ich das jetzt richtig sehe und richtig verstanden habe, in Teilen bereits abgepumpt wird. Man spricht dann von der sogenannten Honigmelasse, aber das geht jetzt schon wieder zu weit ins Detail. Jetzt werden Sie sich trotzdem fragen, ja, was ist jetzt daran Besonderes? Auf Honig herumtrampeln kann ich auch. Der Vorgang selbst ist allerdings, habe ich mir sagen lassen, etwas komplizierter als das, um einiges komplizierter. Ich muss zugeben, ich habe nicht alles verstanden, was mir der Imkerleiter, der Imkerei-Stampfereileiter, um ganz genau zu sein, ich habe nicht ganz verstanden, was er mir vorab erklärt hat. Alles, was ich Ihnen jetzt sagen kann aus der Sicht des Laien, ist, dass ich auch noch Chemikalien in den Bottichen befinden, in die die Wabenbrocken hineinfallen und die Riesenfüße hineinstampfen. Und nur in dieser Kombination aus Stampfen und Chemikalien entsteht der Oberörtlinger Stampferhonig. Viel besser kann ich das leider nicht erklären. Es tut mir leid. Der Honig wird jetzt möglicherweise, es gibt Schläuche und LKWs hier, möglicherweise abgepumpt und abtransportiert. Ich bin aber nicht ganz sicher. Wir stehen hier ein wenig im Weg. So, und ich weiß nicht, was gerade passiert. Irgendetwas hat sich geändert. Die Imker diskutieren. Wahrscheinlich eine neue Phase im Arbeitsprozess. Bei der Gelegenheit kann ich vielleicht auf etwas anderes hinweisen. Sie hören möglicherweise im Hintergrund auch noch so ein leises Klimpern. Hören Sie das? Hier muss ich Sie leider enttäuschen. Das gehört eigentlich nicht dazu. Ganz in der Nähe unseres Mikrofons, am Pausenhäuschen der Imker, hängt so ein Klimperding mit solchen Holzröhrchen, die, wenn Wind geht, aneinander klimpern. Gut, das wollte ich nur am Rande erklären. Ich bin etwas überfordert mit dieser Situation. Die Bienenburka schützt, nebenbei bemerkt, ausgezeichnet. Ich habe hier noch keinen einzigen Stich abbekommen und der Rest vom Team auch nicht. Sicherheit wird hier in der Stampferei, Imkerei Oberörtlingen zumindest großgeschrieben. Ich glaube, eben wird die Stampfgeschwindigkeit auch schon wieder etwas langsamer. Ja, die Hosenbeine erlahmen. Der Prozess kommt zum Erliegen. Auch die Bienen haben sich nun größtenteils zurückgezogen. Allmählich kehrt wieder halbwegs Ruhe ein. Und ja, die Imker freuen sich, denn für sie bedeutet das Feierabend, jedenfalls Feierabend von der körperlichen Arbeit. Man muss wissen, diese Imker hier sind gleichsam auch Chemiker, die sich gleich also in ihre Labore zurückziehen werden, um dem Stampferhonig den letzten biochemikalischen Schliff zu geben. Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ich hoffe, meine Beschreibungen waren nicht allzu stümperhaft und hoffe auch, dass Sie wenigstens akustisch etwas von diesem Bericht mitnehmen konnten, denn ich durfte, so viel sei verraten, vorab schon ein wenig vom Stampferhonig kosten und ich muss zugeben, die Mühe lohnt sich nicht. Echt nicht. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von Ihnen und gebe zurück ins Studio und sage auf Wiederhören.
Das war Stampferhonig. Haben Sie das improvisiert, diese Reportage?
Ich habe, ich weiß noch, auf jeden Fall Notizen gemacht, aber ich habe den Text nicht ganz ausgeschrieben, sondern es waren eher Stichworte, weil ich wusste, ich bin jetzt in der Stimmung, um diesen Quatsch zu machen und morgen nicht mehr. Und dann habe ich mich hingestellt vor einen Schrank. Ich habe in einen Schrank eigentlich hineingesprochen und habe dabei die Kopfhörer von meinem MP3-Player in den Ohren gehabt und habe mir die Original-Tonspur angehört von dieser Baustelle, die ich aufgenommen habe. Weil ich einfach direkt wollte, dass ich passend zu den Geräuschen spreche. Also wenn mal ein Hupen kommt, dann stotter ich eben etc. Ich wollte mal gucken, ob mir das gelingt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die erste oder die zweite Aufnahme war. Auf jeden Fall hat es dann funktioniert. Ich habe es zusammengeschnitten und habe es letztendlich eingereicht beim Leipziger Hörspielfestival und wurde dann eingeladen. Und das war dann also mein erstes Mal auf einem Hörspielfestival mit einem eigenen kleinen Stück. Ja, ich meine, die ganze Art ist, das ist das, was ich vorhin meinte. Einfach so wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Es brauchte den Klang. Und es hat mir auch Spaß gemacht, einen Klang zu behaupten als Sprecher, der da gar nicht da ist. Also man hört schon irgendwas brummen und man kann sich eine Biene dazu vorstellen, man muss aber nicht. Genauso dieses Gelaber vom Klimperding, also
dem Windspiel.
Ja, das Windspiel, da ist kein Windspiel. Da ist überhaupt kein Windspiel. Ja. Und ich habe eben dadurch, dass ich früh die Möglichkeit gehabt habe, mit meinen Stücken irgendwo mal aufzutreten oder ja, dass sie einfach gesendet wurden, wie so ein Glücksspieler, wurde ich früh angefixt, hatte dann damit einen kleinen Erfolg. Bestätigung
auch,
ne? Und dann macht man halt weiter und versucht es immer wieder. Und ich habe dann an einem, ich weiß noch, nachdem Doorsteps gesendet wurde, und ich das ja selbst eher als Klangkunstparodie wahrgenommen habe, wurde ich sogar angerufen vom Deutschlandfunk und habe so ein Mini-Interview gegeben und wurde als Klangkünstler ganz ernst genommen. Ja. Mhm. Und habe dann später auch noch Aufnahmen von klimperndem Gesteck und Geschirr auf unserer Waschmaschine in der Waschmaschine in der WG gemacht und habe das auch noch zusammengeschnitten. Das habe ich leider nicht mehr gefunden, das Hörspiel. Und das wurde dann auch noch gesendet. Und dann habe ich auch noch ein Stück gemacht, das dann doch wieder nichts mit Klang zu tun hatte, sondern nur mit Sprache. Sehr eine Wortspielerei. Ein Text, bei dem ich mir dachte, als Text selbst so gelesen, funktioniert er nicht. Aber vorgelesen und inszeniert funktioniert er vielleicht dann doch schon. Und daraus ist dann das zweite Stück auf unserer Liste Verfahren gegen uns geworden.
Das heißt, das hören wir uns jetzt an?
Ja.
Und hier noch einmal die Übersicht.
Baustelle 2 Kilometer Stau.
7 Kilometer Gefahrstau.
Zurzeit 4 Kilometer Stau.
Die örtlichen Umleitungsstrecken
sind überlastet.
Und hier noch ein Hinweis. Umfangreiche Informationen zur bundesweiten Verkehrslage.
Unsere Situation ist verfahren. Wir sind mit unserer Situation aus der Orientierung herausgeraten und hineingeraten in die Randständigkeit. Wir sind prinzipiell abwegig geworden. Abwegigkeit hat ein Prinzip bei uns. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sitzen fest in einer verfahrenen Situation und fahren fort mit ihr.
Wohin sie aber führt, fragen wir nicht.
Uns gefällt die Verführung. Ihre Ziellosigkeit kommt uns entgegen.
Sie strebt in genau die Richtung, nach der wir uns ohnehin sehen.
Die Ziellosigkeit läuft geradewegs in uns hinein und verläuft sich dort.
Sie nimmt ihren gefälligen Verlauf.
Nach ihm richten wir uns
und nach ihm richten wir uns auch hin.
Eine Hinrichtung ganz im Sinne des Verfahrens. Statt irgendwas zu unternehmen gegen unsere Situation, unternehmen wir eine Fahrt mit ihr.
So eine richtige Unternehmung. Ein Selbstbezug, bei dem wir uns selbst beziehen. Und gar nicht zu bremsen
sind. Über unsere Kreuzungen
rasen wir ohne Vor- oder Rücksicht.
Unsere Begrenzung übertreten wir mit Absicht.
Kollisionen fürchten wir nicht. Auf wen sollten wir auch stoßen?
Hier kommt uns doch eh keiner entgegen. Das denken die anderen auch.
Wir verkehren in uns gegen jede Ordnung. Scheren ein und aus und scheren uns einen Dreck um den Rest. Hinausgeraten aus der Orientierung fahren wir immer weiter fort und hinein in die Randständigkeit,
die sich schon weithin ausgewachsen hat als Standstreifenstau.
Wir halten fest an unserer Haltlosigkeit und kultivieren sie, bis sich selbst auf Abwägen nichts mehr bewegen lässt.
Soweit die Meldungen.
Also ich würde ja behaupten, dass auch sowas nur mit dem Text geht, der ja was hat, der nicht. Sie haben vorher gesagt, dass es Text ist, der nicht für sich stehen kann. Und glaub, dass man den jetzt irgendwie aufpimpen musste.
Ja, für mich war es, muss ich sagen, aber so. Ich habe den Text nur als Text betrachtet, als nicht ausreichend empfunden. Es brauchte irgendeine Inszenierung. Denn der Text hat für mich immer in meinem Kopf jedenfalls auf eine bestimmte Art gelesen existiert. Und ich habe gemerkt, dass andere den Text, manche fanden ihn gut, manche fanden ihn schlecht, aber ich wollte den Text auch mal so zeigen, so wie ich ihn mir vorstelle, wenn ich ihn in meinem Kopf lese.
Das heißt, beim Schreiben hatten Sie da schon einen Klang im Kopf?
Ja, einen gewissen Rhythmus, einen bestimmten Klang. Mhm. Natürlich entspricht das Mini-Hörspiel, das ich da gemacht habe, jetzt nicht hundertprozentig meiner Vorstellung, aber es geht in die Richtung. Mhm. Das war dann aber auch mein letztes Hörspiel, das ich bei Deutschlandradio bringen konnte, denn die Sendung wurde zwar nicht eingestellt, bei der diese kleinen Stücke gespielt wurden, aber die Einreichungsmöglichkeit wurde gestoppt.
Ah ja.
Und ich habe aber nicht aufgehört mit kleinen Hörspielen. Und irgendwann gab es dann die Möglichkeit, beim SWR, SWR 2, was einzureichen. In der Sendung, wie hieß sie? Breitband. Und die hatten eine Internetseite, die hieß Doku-Blog. Und auf dem Doku-Blog konnte man Dokumentarisches einreichen. Alles Mögliche, was irgendwie mit Doku zu tun hat. Mhm. Kleine Stücke, Profis konnten was einreichen, Amateure konnten was einreichen. Und man konnte die eingereichten Sachen auch ruhig, also die Sachen der anderen und der Nennung der anderen, benutzen, um wieder was Eigenes daraus zu machen. Also das Prinzip hat mir sehr gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat, es gab eine Themenvorgabe. Man konnte nicht einfach irgendwas einreichen. Und die erste Vorgabe war Tag des Unkrauts. Und da ist mir erstmal nichts eingefallen. Ein Stück über Unkraut. Und dann war ich bei einer Freundin im Garten und dachte, okay, ich fange jetzt mal an zu jäten und nehme das auf. Ich rupf mal hier ein bisschen, ich nehme mal hier ein paar Steine auf und hier ein Klackern. Und dann hat mir meine Freundin noch ein bisschen geholfen und wir haben so einen kleinen Rhythmus gezupft. Und später habe ich versucht, daraus was zu machen, habe gemerkt, das reicht aber nicht, es bräuchte noch ein Lied. Und daraus habe ich dann den Marsch des Jätens gemacht. Und den können wir uns jetzt anhören.
Rupf, 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 rupf. Rupfen, zupfen, reißen, beißen, rupfen, zupfen, rupfen. Reiß aus, reiß aus, reiß aus, reiß.
In den Händen.
Okay, wir machen nochmal.
Rupf die Zupf, rupf die Zupf, rupf die Ruppe, die Ruppe, die Ruppe, die.
Mit Händen.
Rupf die Zupf, rupf die Zupf, ruppe die Ruppe, die Rupf.
Mit Füßen.
Ruppe die Zuppe, die Ruppe, die Zuppe, die Ruppe, die Rappe, die Rippe, die Zippe, die.
Mit Zähnen.
Rupf die Zupf, rupf die Zupf, ruppe die Ruppe, die Zupf. Rupp, rupp, rupp.
Zup.
Das war sicher eine sehr lustige Aufnahme,
ja,
oder?
Das hat Spaß gemacht.
Dass Sie da nicht dann irgendwie dazwischen drin zum Lachen oder ins Lachen gekommen
ja,
sind.
Ja, wir haben uns oft versprochen und haben gelacht und reingeprustet. Und im Endeffekt habe ich dann aber auch ein paar Fehler benutzt, um das dann zusammen zu komponieren. Das sind eigentlich die besten Sachen. wo meine Freundin da am Ende singt, Zup, das war nicht geplant. und der Quatsch ist dann meist das Beste oder auch der Zufall spielt mit. Jetzt habe ich vorhin ja gesagt, eigentlich war das im Grunde ein dokumentarisches Format. Jetzt hat das, was ich da gemacht habe, ja wirklich überhaupt gar nichts mit Doku zu tun. Ich habe es trotzdem eingereicht und die haben es genommen. Und da war es wieder, war ich wieder angefixt. Ich habe gedacht, da könnte ich ja noch mehr einreichen. Und vor allen Dingen gefallen mir dokumentarische Formate im Radio besonders gut. Ich würde sogar sagen, dass ich mir viel mehr Radio-Features, Radiodokumentationen und Reportagen anhöre als Hörspiele. Also viel, viel mehr, viel, viel häufiger. Und mit Reportagen oder mit Features meine ich jetzt natürlich nicht nur. Also nicht nur Stücke, die vor allen Dingen, es gibt Stücke, die haben vor allen Dingen einen Informationsgehalt, aber es gibt auch viele Stücke, die machen eben aus dokumentarischem Material irgendwie Kunst. Und das hat mir immer gefallen und das wollte ich auch immer machen. Nur ist mir das im Rahmen von dieser Sendung mit den Themenvorgaben nicht so richtig gelungen. Das erste Mal versucht habe ich es dann zum Thema Schwein. Das war der Tag des Schweins. Und da war ich bei meinen Eltern und ich hatte kein gutes Aufnahmegerät dabei, aber ich habe trotzdem mit ihnen ein Gespräch geführt, über Schweine, über Wurst und meinen früheren Wurstekel als Kind. Und daraus ist dann allein der Geruch geworden. Das können wir uns jetzt mal anhören.
Da konntest du als Kind bei Ständen ganz zusehen.
Aufgehängt.
Dann hat es halt noch eine Zeit lang gezappelt.
Und dann unten den Eimer und dann ist das Blut so runtergelaufen. Und da habe ich auch keine Blutwurst mehr gegessen.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mich vor vielen Dingen geekelt habe, weil mich der Geruch schon abgestoßen hat.
Wenn du gehört hast, es wird geschlachtet, dann bist du dann mehr gegangen. Oder bist dann später hingegangen, im Kenji, hast Wurstsupp geholt.
Wurstsupp?
Ja. Das war diese Brühe, wo die Wurst drin gekocht worden ist. Ne? Und da hatten wir, manche sind noch aufgeplatzt, da waren noch ein paar Brocken dabei und dann gab es Wurstsupp. Das war dann ein gutes Essen.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir zusammen in den Metzgerladen gegangen sind.
Die Fleischwurst. War noch eine Wurst drin gewesen.
Gelbwurst war das meistens. Ja, du hast ja keine Wurst gegessen.
Allein der Geruch. Der Geruch in der Metzgerei. Schon wenn man die Tür aufgemacht hat.
Ja, es wäre nach Wurst gerochen. Du wusstest ja gar nicht, wie das schmeckt. Du hast dir das ja eingeredet. Du wusstest nicht, wie das schmeckt. Wenn 10 Kinder dir gesagt haben, probier doch mal, Christian. Nee, du nicht. Kindergartenmäßig, null. Das ist das, was ich nicht verstanden habe. Und ich weiß bis heute nicht, was der Grund war.
Verstehe ich bis heute noch nicht, wieso du einmal. Du hast bei mir auf dem Schoß als Kleinkind, du hast ja alles gegessen.
Also damals wirklich, wenn du selbst so ein Kind hast, erfährst du schon auch manche Sachen von ganz extremen Kindern. Ein Kind hat nur in der Badewanne gegessen, ein anderes Kind nur in der Garage. Alles solche Sachen.
Ich weiß noch, wie ich mit Andrea und ihrer Mutter zur Schule gefahren bin. Ich fand den Geruch in diesem Auto immer so fürchterlich. Ich weiß noch, was ich damals gesagt habe. Das riecht nach Popeln und nach Wurst.
Ehrlich?
Die Sache ist die, ich glaube tatsächlich, dass das Auto nach Wurst gerochen hat, aber einfach deshalb, weil kurz vorher darin Wurst transportiert wurde vom Metzger.
Das kann schon sein, ja.
Und diese Assoziation mit den Popeln kam einfach nur daher, dass Andreas' kleine Schwester die ganze Zeit gepopelt und ihre Popel gefressen hat. Und die saß auch in dem Auto. Und so habe ich dann immer den Geruch damit in Verbindung gebracht.
Der Andrea geht's ganz gut.
Schön.
War das jetzt gelnhäuserisch?
Ja, das war das Hessisch meiner Eltern. Ja. Ja, was macht man, wenn man was Dokumentarisches machen will und keine Mittel hat? Man fängt bei den Verwandten und Bekannten und den Freunden an, da müssen die erhalten.
Ja, wobei ja dann sehr oft auch was Überraschendes rauskommt,
ja,
oder was Unerwartetes rauskommt. Ja.
Ich muss immer noch lachen, wenn ich das höre. Und es ist eben ein Stück, das im Grunde keine gute Tonqualität hat. Da kann man noch so viel dran rumschrauben. Es war ein schlechter Raum, es war kein gutes Aufnahmegerät. Aber es funktioniert trotzdem, ja, es ist witzig, ja, und es ist ein kleines Stück nur aus dokumentarischem Material. Das habe ich dann auch eingereicht, das wurde gesendet und ich habe dann sogar noch quasi Fanpost aus der Redaktion bekommen, weil irgendjemand meinen Wurstekel geteilt hat als Kind und hat mir eine Frau geschrieben, sie kennt das ganz genau, diesen Ekel und pfui Teufel, wenn man da in die, ja, an die Metzgerei reingeht und so weiter. Mhm. Ja, das war schön.
Mich hat es jetzt auch daran erinnert, dass ich als Kleinkind noch Hausschlachtungen oder Hofschlachtungen mitgekriegt habe.
Ja, darüber haben natürlich meine Eltern geredet und ich hatte auch gehofft, dass sie mir darüber was erzählen können. Aber dass wir dann so schnell auch noch den Bogen zu meinem eigenen Ekel schlagen, das war nicht geplant. Und
zu dem Kind, das nur in der Badewanne
ist. Ja, das ist doch, da dachte ich mir eigentlich, darüber müsste ich noch mal ein Stück machen. Treffen diese Kinder, die jetzt Erwachsene sind, treffen. Da trifft sich dann der mit dem komischen Wurstekel, mit dem, der nur in der Badewanne und so weiter. Und der andere in der Garage. Das könnten wir uns in der Garage treffen oder in der Badewanne mal reden über unsere Probleme. Ja gut, dann habe ich dann weiterhin versucht, was Dokumentarisches zu machen. Es ist mir nicht so recht gelungen. Ich habe aber die ganze Zeit auf der Lauer gelegen, habe gewartet, dass sich irgendwas ergibt, irgendetwas, worüber ich mal ein längeres Stück machen könnte. Und wir hatten dann eines Tages Schaben in der Wohnung. Und dann kam ein Schädlingsbekämpfer vorbei und stellt sich vor, mit Käfer mein Name. Und ich sage, nee, oder? Nee, doch, Käfer. Und dann hat er sich bei uns in der Wohnung die toten Schaben in den Fallen angeguckt und hat angefangen, über die Tiere zu sprechen. Ich dachte mir, das gibt's nicht. Der heißt Käfer, ist Schädlingsbekämpfer und spricht über die Viecher, als ob er sie schützen wollte. Der hat mit einer Begeisterung über Insekten gesprochen. Da dachte ich, der hat den falschen Beruf ergriffen. Und dann war er wieder weg und der ging mir nicht aus dem Sinn und dann habe ich ihn doch nochmal angerufen und habe gefragt, könnten wir uns mal treffen, könnten wir uns mal unterhalten? Ich würde vielleicht gerne irgendein Radiostück machen über sie und die Insekten, die sie so jagen. Und dann haben wir uns getroffen, einige Zeit später, bei ihm zu Hause. Dann hat er sich erst kürzlich selbstständig gemacht. Vorher, egal wo er vorher gearbeitet hat, aber da war er eben dann selbstständiger, als Kleinunternehmer, Schädlingsbekämpfer und hat seine Firma Käferjägerei genannt. Und ich kam rein, es war sehr nett, wir saßen bei ihm am Tisch, er hat ein bisschen erzählt und dann sind wir hochgegangen unter das Dach und da hatte der eine Insektensammlung. Und dann hat er über die Insekten gesprochen mit einer Liebe, mit einer Begeisterung für die Schönheit von Käfern und von Wespennestern. Und dann sind wir runtergegangen in den Keller, wo er seine ganzen Gifte und Fallen hat. Dann hat er mit der gleichen Begeisterung von den Giften und Fallen gesprochen. Und das war einfach super, ein super Typ. Und später habe ich dann sehr, sehr lange daran gearbeitet. Ich war aber damals leider nicht mit dem richtigen Mikrofon unterwegs. Ich hatte mir schon ein besseres Mikrofon zugelegt und ein gutes Aufnahmegerät. Aber man braucht halt mehr Erfahrung. Und ich hätte ihn, glaube ich, also heute würde ich mir wünschen, ich hätte ihn ein bisschen später getroffen, wo ich schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Aber ich habe trotzdem versucht, was daraus zu machen. Die Tonqualität ist so, naja, die Musik, die ich dazu gemacht habe, ist nicht gut. Aber ich würde...
Jetzt nicht im Vorher schlecht
machen. Doch. Es ist, muss man mit dem Augenzwinkern sehen.
Aber es ist jetzt das erste längere Stück.
Das war dann das erste längere Stück. Es wurde wegen dieser Tonqualität auch nicht gesendet. Hm. Irgendwann setze ich mich hin, bearbeite es nochmal von Grund auf, denn ich denke, ich habe vor kurzem nochmal die Originaldateien gehört, man kann doch was draus machen. Hm. Nur hatte ich eben damals nicht genug, nennen wir es mal, tontechnische Erfahrung dafür. Auch wenn die heute immer noch nur amateurhaft ist, es würde doch jetzt, glaube ich, ausreichen, um was Anständiges draus zu machen.
Also wir hören jetzt den Käfer.
Genau, Herr Käfer. Am Tisch.
Falsche Bekämpfung. Da darf man nicht irgendwas machen und irgendwas in der Gegend rumschmeißen und sich da halbseitig drum kümmern, sondern sie müssen das bekämpfen, und zwar richtig bekämpfen. Und alles andere ist Quatsch. Das ist gefüttert. Eine Hirschlausfliege hätte ich gern. Das ist diese Lausfliegen, das ist was ganz Spannendes. Die können nämlich zuerst fliegen und dann, wenn die am Wirt sitzen, schmeißen die Flügel ab. Das fehlt mir noch an meiner Sammlung auf jeden Fall. Es fehlen noch viele andere. Ne?
Unterm Dach.
Herrgott, Sakra. Ach, Kinos. Jetzt lass doch los. Blöde Waldschabe.
Wir haben sich auf Insekten spezialisiert.
Ja, sagen wir so, das ist halt ein sehr. Ne, eine Radio, eine Maus kann jeder erkennen, ne? Mhm. Weil die Insekten wird schwierig. Lass mal gucken, ob wir das Richtige haben. Dort.
Im Keller.
Also, wir haben ja sehr viel Altersheime gemacht und ich hatte kein einziges Altersheim, wo es aussah wie die Sau. Also wirklich nicht. Da war es immer picobello, die Kühe immer sauber, da war auch nie irgendein Befall, das war alles präventiv. Ne? Also Bäckerei ist halt durch den Mehlstaub echt ein Problem. Und Gastronomie, ja, Privathaushalte, wenn es dann mal in den Messi-Bereich geht, das ist dann schon hart, ne? Wenn man nicht weiß, wo man eine Rattenfalle hinstellt, weil kein Platz ist. Also, was haben wir denn hier Schönes? Wenn hier ein paar Mäuse fallen, ne?
Die sind ja aus Plastik.
Ja, ja. Das ist einfach eine Station. Da kommt hier dann eine Schlagfalle rein. Wo habe ich denn die Kleinen? Im Auto, ne? Hier drin. Hier war ein Teil im Auto. Ne, das sind die Großen. Das sind die Kleinen.
Am Tisch sitzt Herr Käfer. Andreas Käfer.
Ja, also das meiste ist immer Schaben, Ameisen, Silberfischchen, Wespen, Rattenmäuse. Das ist so das Hauptding und Bettwanzen. Und gerade momentan fliegen die Wollkrautblütenkäfer, sind aber nicht die Käfer das Problem, sondern die Larven. Und die Larven gehen zum Beispiel, ich habe die bei mir in der Wohnung, weil ich Katzen habe. Und ich garantiere Ihnen, dass jeder Tierhalter diese Wollkrautblütenkäfer hat. Jeder. Weil die Katzenhaare denn ihre Nahrung sind. Ein wunderhübscher Käfer. Wirklich.
Herr Käfer hat keine Leichen im Keller. Im Keller hat er Gifte und Fallen. Die Leichen sind bei ihm unterm Dach.
Na, was haben wir denn hier Spannendes? Aha.
Also wir haben jetzt hier ein Mikroskop.
Nee, das ist ein Binokular.
Ein wie?
Ein Binokular.
Ah.
Mikroskop hat nur ein so ein Ding. So, das sind einmal zwei junge Waldschaben. Und ich habe mir, als ich angefangen habe, auch um das einfach besser zu lernen, habe ich gesagt, ich möchte eine schöne Insektensammlung irgendwann haben. Und ich bin noch lange nicht fertig mit Sammeln. Bei meinen Kollegen war ich schon halt immer irgendwie auch der Insektencrack, ne? Frag den mal, der weiß das. Ne? Frag den Andi, der weiß das. Aber das ist einfach so, das Interesse geht halt weit über die Schädlingsbekämpfung raus, ne? Und das ist halt auch ganz gut so.
Kommt man überhaupt aus ohne Interesse an den Tieren?
Also ich glaube, es gibt viele, die da einfach nur sagen, naja, dann mache ich halt irgendwas, mir ist das scheißegal, ich bringe da irgendwelche Tiere um. Die bekämpfen drauf los. Ne? Das beste Beispiel sind die Waldschaben. Es ist schlichtweg nicht nötig, eine Waldschabe zu bekämpfen. Sie macht nichts, sie überlebt nicht mal bei uns in der Wohnung. Das ist wie ein Marienkäfer, der reinfliegt. Die macht gar nichts, die kann sich gar nicht ernähren bei uns in der Wohnung. Die lebt einfach da draußen und kommt halt mit irgendwelchen Pflanzen oder wenn die Tür offen ist oder das Fenster offen und das Licht an, kommt die rein und dann ist die halt in der Wohnung. Es gibt da Leute, die schicken das her. Ne? Ich habe ein Problem, ich habe ein Insekt. Also das Beste, was ich mal gekriegt habe, das war so ein kleiner Beutel. Da war alles Mögliche drin. Und dann habe ich das, ja, habe dann das auszählt quasi. Ne? So viel Spinnenbeine und da war alles Mögliche dabei. Und es war kein Schädling dabei. Es war, glaube ich, ein so ein Wollkrautblütenkäfer war dabei. Und aber das ist, wenn da mal einer reinfliegt, meine Güte.
Ich habe zum Beispiel einen Tauchschein, wo ich angefangen habe mit Tauchen. Dann war alles, was groß war, habe ich gesehen, alles andere nicht. Wo ich mal dann so 50 Tauchgänge gehabt habe, dann habe ich gedacht, es gibt ja noch viel kleinere Sachen. Ne? Und wenn Sie mal so eine wunderschöne Pralinschnecke sehen, die ist so groß. Die ist aber, das ist eine Farbexplosion. Ne? Die ist hellblau-schwarz gestreift. Sieht wunderschön aus. Die sehen Sie aber nur, wenn Sie genau hinschauen. Ne? Wenn Sie bloß übers Riff drüber paddeln, dann... Und so ist das halt mit den Insekten auch. Ne? Die sind halt doch sehr klein. Liegt in einer sehr schön. Hier liegt einer schön. Das sind unsere kleinsten, die wir haben in der Schädlingsbekämpfung. Ich hoffe, dass man da überhaupt noch was sieht. Jetzt mal durchschauen. Das sind sogenannte Staubläuse.
An ihm ist ein Insektenforscher verloren gegangen. Das habe ich immer wieder gedacht, als wir oben unterm Dach waren. Auch unten am Tisch manchmal. Aber ganz unten...
Wie gesagt, das ist hier so eine Falle, da können Sie quasi die hier so reinspannen. Mhm. Ja, und dann kommt die Falle hier rein. Das wäre klar. Oder man kann hier auch irgendwie einen Köder oder irgendwas reinlegen. Ne? Deswegen hat man solche Boxen hier erfunden, ne? dass man die Schlagfallen im Grunde genommen geschützt aufstellen kann, ohne dass jetzt von Frau Müller der Mops da reinlatscht. Ne? Also dann haben wir hier noch zum Beispiel, das ist eine Dauererregung, Stress. Wenn Sie das noch eine Kakerlake sprühen, die wie verrückt. Ne? Das hat einmal einen Knockdown-Effekt, ne? Das heißt, Sie sprühen, bumm. Und hat dann halt auch noch als Wirkung, dass die an Stress quasi verenden, die Tiere. Also es macht halt Spaß ohne Ende, ne? Auch wenn Sie zum Beispiel irgendwo einen alten Keller haben und dann werden Ratten vermutet und dann zu schauen, wo sind denn die genau und wo leben die und so und wo bringe ich denn jetzt am besten die Gifte aus, dass die verschwinden und, ne? Also das ist vor allem bei Ratten ist das echt ein Problem manchmal. Die sind sehr schlau. Und denen kann man auch manchmal anbieten, was man will. Die gehen einfach nicht an die Köder. Also mir Schädlingsbekämpfer sagen meistens, es ist irrsinnig, eine Maus lebend zu fangen, weil die ist ein paar Tage später sowieso wieder drin. Was soll das, ne? Nyctus, was sind wir denn hier? Was für ein Käfer wollte ich Ihnen zeigen? Ach, die sind wunderschön. So, das ist der falsche Deckel. Ah, da ist er doch. Also, das ist der Wollkrautblütenkäfer. So, durchschauen. Sie können das hier verstehen, schauen Sie mal.
Hier?
Ja.
Ah, ja.
Sehen Sie was?
Ja.
Geht so ein schönes Zickzackmuster und wenn der jetzt noch ein bisschen frischer wäre, dann wäre das richtig schön orange und weiß und braun. Also sie sehen ganz toll aus.
Haben Sie von Anfang an gesammelt? Also seit Ihrer...
Ziemlich, ja. Ziemlich. Also ich habe eigentlich angefangen mit Sammeln, wo ich mal angefangen habe, meine Ausbildung zu machen. Das heißt, erstmal habe ich ein paar Monate so gearbeitet und dann, als es in der erste Kurs ging, in der Grundkurs quasi für... Vorratsschutz und Gesundheitsschutz kommt man dann auch zum ersten Mal in die Berührung mit Insekten. Ja, da gibt es einen wunderbaren Professor, der Herr Pospischil, das ist eine Koryphäe, das ist Wahnsinn. Ameisen und Fliegen ist der volle Obercrack und Ameisen ist verdammt schwer. Weil die doch alle sehr ähnlich sind und dann gibt es ja zwischen Hinterleib und dem mittleren Segment gibt es so eine Stelle, da gibt es einen Fachbegriff dafür, den habe ich leider vergessen. Und anhand von dieser Stelle, dieses Verbindungsstück zum Hinterleib, werden die Ameisen schon mal eingeteilt in 4 verschiedene Ameisenarten. Ne? Stachelameise, Knotenameise und so weiter und so fort. Ne? Und dann geht die Suche aber los. Ne? Also da weiß ich, ein paar tausend Ameisenarten. Ja? Und dann müssen sie aus diesen Ameisenarten müssen sie irgendwie das rausfinden, was ist denn das jetzt für eine. Und ganz gefürchtet ist ja die Pharao-Ameise. Das ist eine ganz, ganz kleine, so eine gelblich durchsichtig ist die. Mhm. Und wenn man die im Krankenhaus oder im Altenheim oder so hat, ist das eine ganz gefährliche Sache, weil die ernährt sich von Eiweiß. anders wie andere Ameisen. Das heißt, die kriecht unter Wundverbände drunter. Sehr schwer zu bekämpfen, weil bei den meisten Ameisen ist es eine Königin, ein Bau. Haben sie die Königin, haben sie den Bau. Bei denen ist viele, viele Königinnen und ganz, ganz kleine Stämme. Und die Pharao-Ameise zu bekämpfen, das kann schon mal ein Jährchen dauern. Also das ist ja das Interessante, ne? Bei den Insekten so viel unterschiedliche und jeder ernährt sich anders und irgendwie hat jeder irgendwo eine Nische gefunden, was er ganz speziell macht. Und das ist schon, da muss man schon den Hut abziehen. Ne?
Na gut, BASF war ja, das sind halt Firmen, die ich auch kenne. Mhm. Finicon
ist halt, und also die stellen, glaube ich, nur Schädlingsbekämpfungsmittel her. Von denen habe ich ganz viele Mittel, weil die einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super sind. Ja, zum Beispiel auch dieses Ding von Finicon. Das ist für Schabengele zum Beispiel. Weil die Schabengele gibt es ja wahnsinnig viele mittlerweile. Ne? Da gibt es auch ganz viele Hersteller. Und das muss man einfach ausprobieren, was einem da auch so ein bisschen liegt. Ne? Die einen sind ein bisschen flüssiger, die anderen ein bisschen fester, die anderen, einen sind braun, die anderen sind gelblich. Wie gesagt, ich habe fast alles von denen. Auch diese Schabenfallen, wo ich da habe und so, diese Klebefallen, die sind auch alle von denen. Sie haben ja meistens diese orientalischen Schaben. Wenn die mal in den Wohnungen drin sind, dann sind sie da einfach irgendwie hingeklettert. Ne? Aber normalerweise haben sie die immer in irgendeinem Keller oder in irgendeinem Flur. Und dann nehmen sie einfach hier die Gloria und setzen mal 5 Liter Spritzbrühe an.
Die Gloria?
Das ist die Gloria.
Ach, da steht ja wirklich auch Gloria drauf.
Ja, klar. Und tun das einfach einsprühen. Und dann hat sie es eigentlich relativ schnell erledigt.
Ein Herz für Tiere, aber eben kein Herz für Schädlinge.
Ja.
Er hatte mal eine Ratte als Haustier. Auch eine Vogelspinne. Berührungsangst war für ihn kein Problem, als er mit dem Beruf anfing.
Im Kopf töte ich jetzt irgendwelche Tiere. Das war eher so am Anfang so ein bisschen ein Problem. Und ich habe eine Kindheit genossen, wo ich immer nach den Tieren schauen sollte, wo mein Vater immer gesagt hat, das tötet man nicht, das macht man nicht kaputt, sondern die Tiere wollen auch leben. Und habe mich da schon als Kind relativ gut auskannt. Auch so alles, wenn dann andere irgendwie auf einen Salamander draufgelaufen sind, dann habe ich den genommen und irgendwo ins Gras gesetzt und so weiter. Ne? Und es war halt alles eine große Erziehungssache bei mir. Und halt auch Insekten, mein heutiges Steckenpferd, das war auch, da wusste der Vater genau Bescheid. Und ich weiß nur, dass der einmal zur Sprühdose gegriffen hat. Das war mal in Italien, als die Ameisen gemeint haben, sie müssten unser Zelt niederfressen. Da war bei ihm auch die Tierliebe vorbei.
Mir ist beim Anhören jetzt gerade die Frage gekommen, wenn Sie so ein Material haben, wie schneiden Sie das oder nach welchem Rhythmus schneiden Sie das zusammen?
Ja, schwierig zu sagen, weil das jedes Mal, weil ich mich jedes Mal neu durchwursteln muss. Bei ihm war für mich schon relativ früh klar, dass ich wohl das Stück nicht thematisch oder nicht rein thematisch sortiere, sondern auch je nach Raum gestalte. Denn die Räume klingen sehr unterschiedlich. Der Keller klingt anders, der Tisch mit diesem hallenden, fürchterlich hallenden Raum und dann oben unterm Dach, wo es auch so dröhnt unter der Dachschräge und so weiter. Mhm. Aber es sind eben auch 3 Räume mit 3 unterschiedlichen Haltungen irgendwie. Im Keller ist er...
Ja, man hat so das Gefühl, sie springen immer im Haus rauf und runter.
Ja, genau. Das habe ich mir dann irgendwann ausgedacht und hatte das Gefühl, es gefällt mir gut, weil es quasi auch so ein Sprung durch seine Seele ist. Unten im Keller ist er ganz und gar der Schädlingsbekämpfer, der vom tollen Preis-Leistungs-Verhältnis spricht. In der Mitte ist er tatsächlich irgendwas dazwischen und wägt ab. Und oben ist er meist fast schon der Tierschützer. Es ist toll, der ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Und ich kann dieses Material auch bis heute nicht so richtig loslassen. Ich habe da so lange dran rumgemacht. Aber irgendwas mache ich daraus noch.
Das klappt noch. Haben jetzt ein bisschen vorher rausgegangen, ja. Haben rausgeblendet. Kann man das auch auf der Internetseite nachhören?
Das kann man nicht mehr hören. Das habe ich rausgenommen, weil ich das erst wieder anbieten, zeigen will, wenn ich es stärker bearbeitet und besser bearbeitet habe. Ja.
Okay, dann warten wir darauf.
Ja, ja. Ja gut, vielleicht stehe ich es auch mal vorher wieder rein. Also mal gucken. Das war also mein erstes dokumentarisches Stück und es war eine Bauchlandung, weil es eben nicht gesendet wurde. Danach war ich wieder da und wusste nicht so recht, was ich machen soll. Bin wieder auf dem Doku-Blog gelandet und dann war plötzlich das Thema Flaschenpost. Mhm. Dann habe ich gedacht, Flaschenpost, was Dokumentarisches. Puh, und habe drüber nachgedacht, ob ich mit irgendjemandem spreche, der die ganzen Pfandflaschen abfertigt, sammelt, presst. Und dann bin ich aber im Endeffekt wieder bei etwas gelandet, das ganz und gar ausgedacht ist. Und das ist dann die Pfandflaschenpost.
Also eher nicht dokumentarisch.
Nee, wieder nicht.
Okay.
Message in a... Sammlerin. Dies ist eine Flaschenpost. Ich weiß, Sie sind
am Pfand interessiert, aber wenn Sie das hier lesen, hat sich meine Hoffnung schon erfüllt. Ansonsten bleibt zu hoffen, dass hinterm Pfandautomat noch ein Mensch steht, der das herausragende Papier bemerkt. Irgendwer wird es wohl herausziehen müssen, bevor die Flasche in die Wiederverwertung geht. Und dann rollt sich die Seite ja quasi von selbst auf. Die Chancen stehen, meine ich, besser, als wenn ich die Flasche dem Neckar überließe. Normalerweise gibt man ja seine Adresse an, mir wäre es aber viel lieber, Sie würden mir, wenn Sie denn wollen, auch in einer Flasche antworten. Einer pfandfreien, versteht sich, die Sie am selben Ort stehen lassen. Ich komme fast jeden Tag hier vorbei. Und wenn die Nachricht in fremde Hände gerät, sei es drum. Vielleicht spielt diese Person ja mit. Und so stehen bald mehrere Postflaschen herum. Mit freundlichem Gruß.
Was waren das gerade für Hintergrundgeräusche bei diesem Pfandflaschenpost?
Das war das Gekritzel des Stifts auf dem Papier, das war das Rascheln des Papiers selbst, das war Geräusch der Flasche, in die ich hineinpuste. Das
ja, zum Schluss, aber dazwischen drin war so was Rhythmisches, wie wenn der Stuhl vielleicht...
Stimmt. Ich habe das Gequietsche eines Stuhls aufgenommen und dazu das Gekritzel des Stifts. Genau, ja, ich wollte beides.
Wobei das ja alles sehr übertrieben klingt.
Ja, genau, ja, ja. Ich sollte schon sowas, sagen wir mal, Comichaftes haben. Mhm. Die andere Sache ist auch die, wenn man solche Mittel dann dezent einsetzt, werden sie schnell überhört. Und da es ja ein kurzes, komisches Stück ist, dachte ich, das passt auch am ehesten dazu, wenn die Geräusche aufgeblasen und eigentlich zu groß sind. Ja. Tatsächlich hatte ich dann aber im Endeffekt den halben Brief geschrieben, habe dann auch fertig geschrieben, Er war schon da, dann habe ich ihn auch tatsächlich zusammengerollt in eine Flasche gesteckt. Mir hat aber nie jemand zurückgeschrieben.
Das haben Flaschenposts meistens so an sich, dass man keine Antwort bekommt. Auch die E-Mail.
Und komischerweise wurde das Stück dann auch gesendet, obwohl es mal wieder ein Stück ist, das meilenweit vom Dokumentarischen entfernt ist. Mhm.